Deutschlandfunk. Kontrovers.
Im Studio begrüßt Sie dazu ganz herzlich Dirk-Oliver Eckmann. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. Seit die Europäische Union ihre Rettungsmission Sophia eingestellt hat, sind die privaten Seenotretter die einzigen, die im Mittelmeer gezielt nach Booten suchen, auf denen Flüchtlinge unterwegs sind, die Ehrenamtlichen von Sea-Watch und Sea-Eye zum Beispiel. Sie nehmen in Kauf, festgenommen und verurteilt zu werden, wie Carola Rackete zum Beispiel, denn der italienische Innenminister Salvini zum Beispiel, der hält sie für Helfershelfer der Schlepper. Sind Sie die wahren Helden, weil Sie Menschenleben retten, oder tragen Sie dazu bei, dass sich Menschen auf die lebensgefährliche Flucht begeben? Und was tut eigentlich Europa? Streitet sich darum, wer die Geretteten aufnehmen soll und wohin sie gebracht werden sollen? Versagt die EU bei einem zentralen Problem? Bundesinnenminister Horst Seehofer, der will in dieser Woche mit seinen Amtskolleginnen und Kollegen über das Problem beraten und dringt auf eine Lösung. Heute sprechen auch die Außenminister der EU über das Problem. Thema heute bei Kontrovers deshalb: Helden oder Schlepperhelfer, der Streit um die privaten Seenotretter. Diskutieren Sie mit, wir freuen uns über Ihren Anruf, Ihre Mail, die entsprechenden Nummern und die E-Mail-Adresse, die gebe ich Ihnen gleich nochmal durch. Ich stelle Ihnen aber erstmal unsere Gäste vor. Zum einen ist das Franziska Brandner von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Obfrau im Bundestags-Europaausschuss. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie ist uns aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet, genauso wie Gottfried Curio von der AfD, Obmann im Bundestagsinnenausschuss und innenpolitischer Sprecher. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Und aus München ist uns zugeschaltet Michael Kuffer von der CSU. Er ist ebenfalls Mitglied im Bundestagsinnenausschuss. Ihnen auch schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Tja, heute früh, da hatten unsere Hörerinnen und Hörer schon die Möglichkeit, uns zu erreichen, uns ihre Meinung mitzuteilen auf unserem Anrufbeantworter. Hören wir mal rein.
Klaus Rugscheid, Bad Bergzabern. Es sind weder Helden noch Schlepperhelfer. Es sind Menschen, die geholfen haben. Wobei ich aber nicht verkenne, dass nach alledem, was bis jetzt bekannt wurde, die deutsche Kapitänin wohl sehr geschickt und medial vermarktet unter der Anwesenheit eines Kamerateams operiert und agiert hat.
Günter Förster, Bielefeld. Die private Seenotrettung verführt Massen afrikanischer Wirtschaftsmigranten dazu, sich auf einen lebensgefährlichen Weg nach Europa zu begeben und dafür sogar noch horrende Summen an Schlepper zu zahlen.
Fahrtmann aus Berlin. Man stelle sich vor, die Ertrinkenden im Mittelmeer wären Weiße. Es wäre undenkbar, dass die EU ihre Rettungsmissionen abzieht und dass die europäischen Regierungen wegschauen, wenn die Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen beschlagnahmt werden und die Retter juristisch verfolgt werden.
Degenkolbe, ich komme aus Erfurt. Seenotrettung ist natürlich selbstverständlich. Aber solange die Rettung im Mittelmeer mit einem Ticket nach Europa verbunden ist, machen sich immer mehr Menschen auf den Weg. NGOs schaffen Menschen illegal nach Europa. Und die Bürger werden von ihnen in Haftung genommen für Unterbringung, ärztliche Versorgung, Essen und so weiter.
Green Dresden, das Wort Seenotretterhelfer in ihrem Titel ist schon tendenziell. Es handelt sich nämlich nicht um Menschen, die in Seenot geraten sind, sondern die wie an einer Schiffsanlegestelle 10 Meilen vor der libyschen Küste warten, abgeholt zu werden.
Es ist gut, dass es Seenotretter gibt. Die Flüchtlinge sollten aufgenommen werden. Wir sollten uns schämen, wenn wir die ertrinken lassen.
Soweit also eine Auswahl unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh schon erreicht haben. Also ein sehr gemischtes, sehr geteiltes Bild. Machen wir es mal konkret, vielleicht auch anhand der Person Carola Rackete fest. Ein italienisches Gericht hat ja den Hausarrest, der gegen sie verhängt wurde, aufgehoben. Jetzt wartet sie auf ihren Prozess, vor dem sie sich optimistisch zeigt, dass sie ihn gewinnt. Paris, das war jetzt eine Meldung vom Wochenende, hat jetzt angekündigt, sie mit der höchsten Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat, zu ehren. Ist sie eine Kandidatin oder wäre sie auch eine Kandidatin fürs Bundesverdienstkreuz? Michael Kuffer von der CSU.
Also ich will an das anknüpfen, was die Hörer eingangs schon der ein oder andere gesagt hat. Das ist weder schwarz noch weiß. Keiner von den Menschen, die im Mittelmeer retten, den spreche ich ihre Motivation ab. Die Seenotrettung ist richtig. Und gleichzeitig darf sie nicht zum Ticket nach Europa werden. Und insofern muss sich jeder Retter natürlich auch die Frage stellen, ob er mit der Art und Weise, wie er rettet, nicht das Geschäft der Schlepper vollendet und damit die Grundlage dafür legt, dass sich neue Menschen in Lebensgefahr bringen.
Und dazu besteht Anlass, sich diese Frage zu stellen aus Ihrer Sicht?
Dazu besteht dringender Anlass. Denn momentan ist es so, dass die Seenotrettung durch die NGOs, ich sage nochmal, so richtig das Ob der Rettung ist, aber das mit der Art und Weise, wie sie ausgeführt wird, ist das der letzte Baustein in der Schlepperkette.
Was kritisieren Sie am Verhalten?
Ich kritisiere, dass ohne weitere Prüfung und im Grunde ohne, dass man auch den Vorschlägen im konkreten Fall zum Beispiel der libyschen Seenotleitung gefolgt ist, wenn man den Fall der Alan Kurdi anschaut, einfach direkt Kurs auf Europa genommen wird. Es ist nochmal, Seenotrettung ist richtig und wichtig, aber sie ist nicht Teil des Asylverfahrens.
Da kommen wir jetzt später nochmal zu, wohin denn diese Menschen gebracht werden sollten, ob Libyen da beispielsweise eine Alternative wäre oder nicht. Da gibt es ja auch durchaus wichtige Institutionen, die da Fragezeichen dran machen. Aber dazu später vielleicht, Franziska Brandner, an Sie nochmal die Frage von Bündnis 90 Die Grünen. Wäre Carola Rakete für Sie eine Kandidatin des Bundesverdienstkreuzes?
Man muss doch erstmal feststellen, dass die privaten Seenotretter gerade eigentlich eine Aufgabe übernehmen, die die staatliche Gewalt nicht mehr bereit ist auszuüben. Ja, also natürlich wäre es eigentlich eine staatliche Aufgabe, die dann auch gestaltet werden kann. Aber bis jetzt gibt es keine momentane staatliche Seenotrettung mehr im Mittelmeer. Und deswegen machen private Retter sich auf den Weg und sagen, wir können es doch nicht zulassen, dass Menschen einfach ertrinken. Und ich finde, wer noch ein Fünkchen Anstand hat, weiß auch, dass man Menschen nicht einfach ertrinken lassen kann. Und dann stellt sich die Frage, warum haben wir keine staatliche Seenotrettung mehr? Das ist ja die eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen. Und da ist das große Problem, das eben bis jetzt europäisch nicht geklärt ist, was passiert mit den Geretteten. Früher war das so, dass man gesagt haben, die gehen alle nach Italien oder nach Malta.
Wir hatten ja eine Seenotrettung.
Genau, wir hatten eine Seenotrettung.
Mission
es gab
zumindest.
Das.
Ne?
Wir hatten, die Italiener hatten Mare Nostrum, dann gab es eine europäische. Und mittlerweile gibt es gar nichts mehr. Und das, finde ich, muss man als erstes immer festhalten, bevor man überhaupt die privaten Seenotretter für irgendetwas kritisiert.
Das kann man natürlich so nicht festhalten, Entschuldigung. Die libysche Küstenwache hat dieses Jahr über 3.500 Menschen gerettet. Es ist ja auch nicht so, dass die Mission Sophia abgeschafft worden ist. Die Mission Sophia ist nicht mehr mit deutschen Schiffen unterlegt, weil man sich auf die Frage der Ausschiffung nicht einigen konnte.
Na, und ohne Schiffe ist natürlich schwierig.
Ohne Schiffe ist
naja, es gibt aber nochmal, nein, es ist Teil der Mission ist die Ausbildung, die Stärkung, die Unterstützung der libyschen Küstenwache. Und ich sage es nochmal, dieses Jahr 3.500 Menschen von der libyschen Küstenwache
Herr
gerettet
Kuffer,
worden.
Das Absurde ist doch eher, dass wir als Deutsche unsere Schiffe da zurückziehen und deswegen nicht mehr konsequent gegen Menschenschmuggel vorgehen, weil wir Angst haben, Menschenleben zu retten. Das ist doch die Absurdität, vor der wir heute stehen. Die EU-Schiffe machen nicht mehr mit. Ihre Aufgabe war Menschenschmuggel, Menschen überhaupt Handel, Schmuggel an sich zu bekämpfen. Und sie haben auch Menschenleben gerettet. Jetzt haben wir diese Mission eingestellt, machen da nicht mehr mit. Wir machen keine Bekämpfung von Menschenschmuggel mehr, weil wir Angst haben, Menschenleben zu retten. Das ist die absolute Absurdität, in der wir heute stehen. Und die Bundesregierung hat geantwortet, dass die libysche Küstenwache eben nicht in der Fähigkeit und der richtigen Situation ist, diese Menschen alleine retten zu können.
Wir sind schon
das ist die Antwort der Bundesregierung.
Wir sind schon mitten im Thema jetzt drin. Ich möchte aber Herrn Curio natürlich auch in die Diskussion reinnehmen. Gottfried Curio von der AfD. Auch an Sie die Frage. Wäre Carola Rakete nicht eigentlich eine Kandidatin fürs Bundesverdienstkreuz?
Ja, na, wäre sie nicht eigentlich eine Kandidatin für den Friedensnobelpreis mit unmittelbar nachfolgender Aufrufung zu einem moralischen Gottkönigtum? Nein, im Ernst. Wir haben natürlich nicht Angst, Menschenleben zu retten. Und hier wird die falsche Alternative lanciert, entweder nach Europa aufnehmen oder ertrinken lassen. Es geht nicht darum, irgendjemanden ertrinken zu lassen. Warum sind die Leute auf See? Das hat zwei Gründe. Es handelt sich um afrikanische Wirtschaftsmigranten und sie laufen dann aus, die Schlepperbötchen, wenn sie wissen, die NGO-Schiffe warten in unmittelbarer Küstennähe.
Das woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das, Herr Curio, dass das alles afrikanische Wirtschaftsflüchtlinge sind? Die Frage kurz noch zwischengeschoben. Herr Curio, bitte.
Jawohl, danke sehr. Ja.
Zum
Beispiel nehmen wir Nigeria, eins der Hauptländer. Die Leute kommen eben nicht aus dem Norden, wo die islamistische Terrormiliz Boko Haram wütet. Sie kommen aus dem eher prosperierenden Süden. Sie fahren dann über tausende von Kilometern in den Norden an die Mittelmeerküste. Wer tatsächlich einen Fluchtgrund hätte, kann ein Flüchtling sein beim ersten Grenzübertritt aus dem Fluchtland in ein Nachbarland. Danach ist er in Sicherheit, danach ist er ein Reisender. Die Eigenschaft, Flüchtling zu sein, ist keine solche, die man mit sich herum in der Welt trägt. Man ist nicht permanent ein Fliehender, schon gar nicht über viele tausende Kilometer des afrikanischen Kontinents.
Mit anderen Frau Worten, Brandner vielleicht die dazu, die, ganz kurz.
Ja. Ja? Also das ist ja rechtlich, völkerrechtlich absurd, was Herr Curio gerade erzählt, weil natürlich die Menschen fliehen, die gehen aus unterschiedlichsten Gründen, machen sie sich auf dem Weg und dann ist es so, dass sie zwar kein Recht haben auf das Land, wo sie unbedingt hinwollen, aber die Europäische Union hat an sich das Recht, dass Menschen einen Antrag stellen können auf Asyl und dass der Recht staatlich überprüft wird. Und dieses Recht gibt es bei uns. Das bedeutet nicht, dass sie alle bleiben dürfen, aber sie können diesen Antrag stellen. Und der verwirkt sich nicht dadurch, dass sie schon mal vorher in einem anderen Land waren. Deswegen ist es rechtlich nicht richtig, völkerrechtlich nicht richtig. Und ich möchte noch mal das klarstellen, dass zum Beispiel das Boot von Frau Rakete gerettet hat, 100 Kilometer von der libyschen Küste entfernt. Das heißt, dieses Argument, die gehen da hin und die sind da direkt da, das ist einfach auch nicht richtig. Und wer die Situation in Libyen momentan kennt, in diesen furchtbaren Lagern, in einem Bürgerkriegsland, der braucht auch nicht noch einen weiteren Grund, um diese Lager verlassen zu wollen.
Das ist ein gutes Stichwort, Frau Brandner, das möchte ich gerne aufgreifen und an Herrn Kuffer weiterleiten. Denn Sie haben ja, Herr Kuffer, gerade auch schon nochmal gesagt, die libysche Küste Wache, die habe gerettet. 3000 Personen haben Sie, glaube ich, gerade gesagt. Dann ist ja die Frage, ob man das Rettung als Rettung bezeichnen kann. Da gibt es ja durchaus auch Instanzen, die da Fragezeichen dran machen. Die Richterin Alessandra Vella, die den Hausarrest gegen Frau Rakete ja aufgehoben hat, die hat gesagt, Frau Rakete hatte eben die Pflicht zur Rettung und Libyen sei eben kein sicherer Hafen. Und auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, hat ganz klar jetzt gefordert, die Rückführungen nach Libyen zu stoppen. Und Hintergrund sind einfach diese katastrophalen Zustände in den libyschen Lagern. Was sagen Sie dazu?
Auch da bitte wieder nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt in Libyen eine schwierige Situation, das steht doch außer Frage. Und es gibt Flüchtlinge, übrigens ein kleinerer Teil der dort untergebrachten Flüchtlinge, die unter schwierigen Bedingungen untergebracht sind. So. Dieses Problem muss gelöst werden. Ich glaube, da besteht auch Einigkeit darüber.
Wie erklären Sie sich denn dann, Herr Kuffer, dass das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen wirklich ganz klar fordert, diese Rückführung nach Libyen zu stoppen, wenn Sie sagen, das betrifft wirklich nur einen kleinen Teil der Flüchtlinge?
Die Rückführung nach Libyen ist ein ganz anderes Thema. Wir haben aus Libyen selbst ja sehr, sehr geringe Asylantragszahlen. Das heißt, wir haben mit Libyen vor allem ein Transitland auf einer Flucht- oder Migrationsroute. Deshalb ist die Frage der Rückführung nach Libyen doch gar nicht die entscheidende. Die entscheidende Frage ist zunächst mal, dass Seenot beendet wird, wenn Seenot vorliegt. So. Seenot ist zunächst mal beendet, wenn sich der oder diejenige, die gerettet worden sind, auf einem sicheren Schiff befindet. Dann ist die Seenot im Moment gerettet. Ich verkenne nicht, dass sie...
Und dann müssen die Personen zu einem sicheren Ort gebracht werden, laut internationalem Recht.
Das ist richtig, aber das ist nicht ausschließlich Europa. Ich sage nochmal, es gibt auch in Libyen die Möglichkeit, sichere Häfen anzulaufen. Es gibt die Möglichkeit in Tunesien. Und insofern ist Lampedusa oder Malta oder insgesamt das europäische Festland überhaupt nicht der einzige Ort. Und es ist auch, sag's nochmal, es ist, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, wir brauchen uns nicht über 40 Personen unterhalten. Das war doch auch immer die Haltung der Bundesregierung und auch immer die Haltung dieser Koalition, dass wir gesagt haben, fangen wir keine großen Diskussionen darüber an. Aber wenn die Gesamtsituation so ist, dass hier eine Route wieder aufgemacht wird, dass das gezeigt wird, wie es geht, wie man das Geschäft der Schlepper vollenden kann und wie der Weg nach Europa funktioniert, dann haben wir insgesamt ein Problem.
Wir haben 10.24 Uhr. Ja, wir haben 10.24 Uhr. Ich möchte an der Stelle ganz kurz unsere erste Hörerin ins Programm reinnehmen. Wir können den Punkt auch gerne nochmal gleich aufgreifen. Und zwar ist das Liane Launhardt aus der Wedemark, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Tag, Frau Launhardt. Was ist Ihre Meinung?
Guten Morgen, das ist richtig so.
Ja, was ist Ihre Meinung bitte?
Ja, ich habe da eine ganz dezidierte Meinung, Antwort auf Ihre Frage, ganz klar Helden, denn die Schlepperhelfer sind wir in Europa, sind unsere Politiker deshalb, weil sie es nicht zustande bringen, eine vernünftige Umverteilung der Flüchtlinge in Europa hinzubekommen. Das kann nur eine Quotenregelung sein, die sich nicht nach der Bevölkerungsanzahl, sondern nach dem Volkseinkommen, also nach der Leistungsfähigkeit der Länder richtet. Und da müssen wir unterteilen nach den Aufnahmewilligen und Unwilligen, denn diese Unterteilung gibt es ja faktisch, die kann man nicht aus der Welt schaffen. Aber wir können eine Regelung schaffen, in der die aufnahmewilligen Länder eine solche Quote der Aufnahmen für sich vereinbaren.
Also ein Bündnis der Willigen, was der Außenminister Maas jetzt am Wochenende auch vorgeschlagen
hat. Ja, so ungefähr.
Hat.
Nur er hat vergessen, dazu zu sagen, das Allerwichtigste, nämlich die aufnahmeunwilligen Länder müssen finanziell beteiligt werden. Die müssen die gleiche Quote als finanzielle Leistung auferlegt kriegen. Und wenn sie dann nicht zahlen, dann muss eben ihre EU-Hilfe gekappt werden.
Okay.
So schlicht. Ja, aber ich möchte noch was sagen.
Gerne, ganz kurz.
Nämlich, solange wir es zulassen, dass Menschen überhaupt diese Flucht antreten, solange wird die Rettung notwendig sein. Und solange sind die Retter für mich auch Helden, die ich auch finanziell unterstütze. Und das Letzte, wir kriegen das ganze Problem doch überhaupt nur in den Griff, indem wir legale Zuwanderungsmöglichkeiten schaffen. Solange es die nicht gibt, solange bilden wir eine Steilvorlage nach der anderen für Schlepper. Denn solange es einen illegalen Markt, also einen Schwarzmarkt gibt, solange wird es auf diesem Schwarzmarkt Menschen geben, die daran verdienen. Das ist traurigerweise so.
Das sind wichtige Punkte, Frau Launhardt. Ja, wir möchten es nicht allzu lang halten, weil wir noch andere Hörerinnen und Hörer auch im Programm haben. Einen Satz vielleicht noch.
Die Ursachenbekämpfung kriegen wir nur hin, wenn wir in der EG bei uns was ändern. Sprich die Agrarpolitik, die Fischereipolitik, die Rohstoffimporte, all die Ursachen für die Not in Afrika bei uns ändern.
Das sind sehr wichtige Punkte, die Sie ansprechen, Frau Launhardt. Wir werden da auch bestimmt den anderen Punkt uns noch antippen im Laufe der Sendung. Danke Ihnen, danke in die Wedemark. Aber wir möchten vielleicht noch mal zurückgehen auf die Frage Seenotretter, Schlepper, Helfer der Schlepper oder nicht. Jean Asselborn, der hat mir in der vergangenen Woche ein Interview gegeben, Herr Curio, hier im Deutschlandfunk, und der hat gesagt, das zu behaupten sei völlig unsinnig, denn man sagt ja auch nicht, Retter, die nach Lawinenopfern suchen, die sind schuld daran, dass immer mehr Leute in die Berge fahren und dort von Lawinen verschüttet werden. Was sagen Sie zu dem Argument?
Also, es ging ja hier um die Situation in Libyen. Und um auf das, was hier vorgetragen wurde, zu antworten, einen Antrag zu stellen, kann man natürlich immer machen. Entscheidend ist, ob es Fliehende sind, ob es Flüchtlinge sind. Herr Kuffer hat schon zu Recht hervorgehoben, Libyen ist einfach nur ein Transitland auf einer Migrationsroute. Es gab einen Hafen in Libyen, Frau Rakete weigerte sich, den anzulaufen. Ein Hafen in Tunesien wäre dann die nächste Stelle gewesen. Das Seerecht schreibt ja vor, immer den nächsten Hafen zu nehmen, den nächsten sicheren Ort. Sie sagte, der käme nicht in Frage, weil Tunesien über kein Asylsystem verfüge. Das ist aber irrelevant. Ein sicherer Ort ist nach den Regeln der Internationalen Maritimen Organisation einfach nur ein Ort, in dem die Rettungsmaßnahmen als beendet angesehen werden
können. Herr Curio, auf den Punkt kommen wir gleich nochmal später zurück. Aber meine Frage war eine andere. Meine Frage war eine andere. Und zwar Ihre These, Ihre Behauptung, dass die Seenotretter im Prinzip Schlepperhelfer werden. Während Jean Asselborn sagt, das ist Quatsch, denn man sagt ja auch nicht den Lawinenrettern, sie sind schuld daran, dass immer mehr Leute in die Berge fahren. Was sagen Sie zu dem Argument?
Hier ist es aber ein anderer Fall, denn in der Tat besteht ein Pull-Effekt. Wenn alle Migranten aus Innerafrika wüssten, dass sie kurz vor der libyschen Küste zurück nach Afrika gebracht werden würde, dann wäre die Bötchenfahrerei und übrigens auch die Hunderten von Ertrinkenden nach einer Woche vorbei oder nach wenigen Wochen.
Woher
denn
wissen
was
Sie
die
das,
Leute, was die Leute, ja, ich erkläre es Ihnen.
Denn, haben Sie dafür Belege?
Vielleicht lassen Sie mich einfach aussprechen. Was die Leute auf den Weg lockt, ist natürlich die Aussicht, ins Sozialparadies Deutschland überführt zu werden, hier einen Antrag stellen zu können, hier ein endloses Klagesystem durchzuführen, hier üppige Sozialleistungen abzugreifen. Sie müssen sich klar machen, diese Leute haben laut einer Studie Tausende von Euro für ihre Schlepper bezahlen müssen. Das ist selbst in den wohlhabenden innerafrikanischen Staaten ein mehrfaches Jahreseinkommen. Das muss sich wieder einspielen. spielen. Die rechnen also damit, nicht etwa jetzt aus Seenot gerettet zu werden, sondern sie rechnen damit, nach Europa überführt zu werden.
Wir müssen an der Stelle einen kurzen Punkt machen, da die Nachrichten jetzt gleich folgen. Ja. Wir greifen den Punkt gleich wieder auf nach den Nachrichten, die jetzt um 10.30 Uhr folgen, Frau Brandner. Helden oder Schlepperhelfer, der Streit um die privaten Seenotretter, das Thema heute über Kontrovers. Wir diskutieren mit Franziska Brandner von Bündnis 90 Die Grünen, Gottfried Curio von der AfD und Michael Kuffer von der CSU. Ich möchte Ihnen zwei, drei E-Mails kurz vorlesen. Peter Weckmüller hat sich bei uns gemeldet. Er schreibt, Zitat, ich bin stolz auf die Seenotretter. Sie sind für mich ein Teil der wahren Elite in dieser verrückten Welt. Egal, wie die armen Menschen in diese lebensbedrohende Lage gekommen sind, die Devise muss sein, erst retten, alles andere wird sich schon richten. Allein, dass wir so lange darüber diskutieren müssen, ist eine unsägliche Schande für unsere Gesellschaft. So die Meinung von Peter Weckmüller. Thomas Schmidt meint, wenn die privaten Seenotretter als Schlepper kriminalisiert werden, ist das der Anfang vom Ende Europas als Hort von Demokratie, Menschenrechten, Nachhaltigkeit, sozialem Ausgleich und Frieden. Soweit Thomas Schmidt. Und es gibt aber natürlich auch abwehrende Stellungnahmen. Werner Breyer sagt, Ertrinkende gäbe es nur dann nicht, wenn die Flüchtlinge nicht mit seeuntüchtigen Booten aufs Meer führen. Genau diese Verwendung seeuntüchtiger Boote ermöglichen jedoch auch die auf dem Meer wartenden NGOs. Folglich geht es den NGOs nicht um die Vermeidung von Toten, soweit die Meinung von Werner Breyer. Und da sind wir wieder beim Stichwort Pull-Effekt oder auch angeblicher Pull-Effekt. Herr Curio, Sie hatten das gerade eben angesprochen, dass die NGOs eben überhaupt dafür sorgen, dass die Flüchtlinge sich auf den Weg machen. Es gibt Studien aus dem Jahr 2017 aus Großbritannien, die genau das Gegenteil offenbar aussagen. Diesen Pull-Effekt gäbe es nicht. Franziska Brandner, aber muss man nicht sagen, dass dann doch an dieser Argumentation was dran ist, dass sich viele Menschen vielleicht gar nicht auf den Weg machen würden, wenn sie nicht wüssten, sie würden da von NGOs gerettet werden.
Also erstens kann ich nur sagen, es gibt auch neuere Studien, jetzt gerade eine sehr neue aus Oxford, die wiederum belegt, dass es keine Korrelation gibt zwischen wie viele Menschen gerettet werden, ob es eine Seenotrettung gibt oder nicht und wie viele Menschen sich auf den Weg machen. Dass alle Studien, die es gibt, beweisen das Gegenteil. Also, aber selbst wenn man sich nicht auf diese Frage einlassen will, finde ich, kann man es auch manchmal grundsätzlich halten. Ich finde, Albert Schweitzer hatte einmal schön gesagt, dass Humanität bedeutet, dass man keinen Menschen einem Zweck opfert. Und ich finde auch nicht dem Zweck der Abschreckung wäre ich bereit, Menschenleben zu opfern. Das bedeutet noch nicht, dass wir eine Antwort auf die Frage haben, warum Menschen ihre Länder verlassen. Dafür gibt es ganz viele Gründe. Krieg, Hunger, dafür gibt es sehr viele Gründe. Die hat Frau Launhardt übrigens vorhin richtigerweise angesprochen, dass wir uns um die viel zu wenig kümmern. Mal überlegen, was unser europäisches Leben eigentlich mit den Fluchtursachen in Afrika zu tun hat. Darauf ist das alles keine Antwort. Aber ich möchte noch mal wirklich darauf hinweisen, dass in Libyen die Situation furchtbar katastrophal in diesen Lagern ist. Die werden beschossen, da wurde ja jetzt gerade bombardiert, sind über 50 Menschen dabei gestorben. Da gibt es Folter, Vergewaltigung ist an der Tagesordnung. Und wenn Sie die Wahl haben zwischen Sie verrecken dort, mal sehr zugespitzt gesagt, oder Sie machen sich auf den Weg, dann gehen Sie auf den Weg. Zurück ist ja auch keine Option, da sind Sie einfach in der Wüste. Und wenn Ihnen jemand sagen würde, normalerweise, ja, Sie steigen jetzt in das Flugzeug, die Chance ist 1:5, dass Sie abstürzen, würde von uns keiner machen. Also Sie machen das nur, wenn Sie wirklich keine andere Option haben. Und das ist auch die Situation, vor der wir uns finden. Und vorhin war häufig die Frage im Sinne von, können wir die nach Libyen zurückbringen? Ich möchte mal kurz aus dem Text von dem Deutschen Institut für Menschenrechte vorlesen.
Aber nur ganz kurz bitte.
Ja, wirklich, weil es wichtig ist. Ja. Dass Schiffe unter dem Kommando der EU und ihrer Mitgliedstaaten nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Schutzsuchende nicht in Drittstaaten zurückbringen dürfen. Sie müssen in die EU gebracht werden. Schiffe von Drittstaaten, libysche, können zurückbringen. Aber da sagt die UN momentan ganz klar, dass Libyen kein sicherer Drittstaat ist. Das heißt, wir haben hier eine rechtliche, eindeutige Linie, die von den Gerichten bestätigt ist, sowohl für die europäischen Schiffe und jetzt mit Blick auf Libyen auch nochmal von der UN bestätigt, dass Libyen kein sicheres Land ist.
Also eindeutig ist in Libyen überhaupt nichts. Es ist in Libyen schwierig, aber es ist in Libyen überhaupt nichts eindeutig.
Zweifeln Sie die Vereinten Nationen an?
Frau Brandner, ich wäre einfach dankbar, wenn Sie es ein bisschen differenzierter darstellen würden und mit allen Informationen, die Sie sicherlich auch haben. Es sind in Libyen mehrere hunderttausend Migranten oder Flüchtlinge untergebracht. Und es sind keine 5.000, die unter so schwierigen Bedingungen untergebracht sind, nämlich nicht in Flüchtlings-, sondern in Militärlagern. Und es sind übrigens auch die Berichte über Vorfälle, dass es den Beschuss von Lagern gegeben hat, bezieht sich auf Militärlager, nicht auf Flüchtlingslager.
Naja, weil ein Lager, wo Flüchtlinge eben untergebracht gewesen sind, da hat es über 40 Tote gegeben, das würden Sie nicht in Abrede stellen wollen.
Das habe ich doch auch nicht gemacht. Mir ist nur eines wichtig, retten ist doch überhaupt nicht die Diskussion. Es geht doch in unserer Diskussion überhaupt nicht darum, ob wir Menschen aus Seenot retten. Nur darf die Seenotrettung nicht dazu führen, dass wir überschnappen und dass wir aus der Seenotrettung eine Taxifahrt am Ende des Tages machen.
Aber die Seenotrettung ist in Ordnung. Ihre Regierung hat die Schiffe dafür abgezogen, dass man Seenotrettung macht. Deswegen ist es schon die Frage.
Also, keiner hat irgendwelche Schiffe abgezogen. Wir haben uns im Rahmen der Mission Sophia europäisch nicht auf die Frage der Ausschiffung einigen können. Und ich sage auch, was die Frage der Verteilung in Europa betrifft. Wir brauchen uns nicht über Verteilung zu unterhalten, wenn wir nicht gleichzeitig die Frage der Ausschiffung, die Frage von Hotspots, von Transferzentren auf dem afrikanischen Kontinent klären. Dann macht es keinen Sinn. Dann fangen wir nur wieder an, die Ampel auf grün zu stellen. Es hat beides miteinander, beides gehört zusammen. Selbstverständlich müssen wir über die Verteilung derer reden, die nachher tatsächlich in Europa ein Asylrecht haben.
Wir
das ist aber auch kein Problem.
Den
es geht darum zu erkennen, wer hat ein Recht und wer hat keines und wie kriegen wir die nachher wieder
Herr
zurück.
Kofer, ich verspreche, wir werden auf diesen Punkt gleich nochmal intensiv Verteilungsfrage eingehen. Aber auch an Sie nochmal die Frage Pull-Effekt, von dem waren wir ja ausgegangen, jetzt kurz nach den Nachrichten. Das hatte ja Gottfried Curio von der AfD wieder ins Spiel gebracht. Es gäbe diesen Pull-Effekt. Sind Sie auch dieser Meinung?
Ja, natürlich gibt es den. Aber das bedeutet für mich ausdrücklich nicht, es bedeutet für mich ausdrücklich keinen Widerspruch zum Ob der Rettung. Das steht außer Frage. Aber das Wie der Rettung, wenn es am Ende zu einem automatischen Ticket nach Europa wird, ist doch natürlich ein Pull-Effekt. Und es macht doch das Geschäft der Schlepper überhaupt erst möglich. Und natürlich ist es so. Ich meine, es gibt mittlerweile Videoaufzeichnungen von Frontex, wo sie das erkennen können. Die Lageberichte, die wir bekommen, sagen uns eindeutig, hier ist es teilweise so, dass nicht die Retter die Geflüchteten finden, sondern die Geflüchteten die Retter finden. Sie können mittlerweile mit einer App, die sie auf jedes Handy runterladen können.
Das würde dann aber auch bedeuten,
können Sie sehen, wo die Schiffe unterwegs sind und sie werden gezielt angefahren.
Das würde dann bedeuten als Konsequenz, man zieht nicht nur die staatliche Seenotrettung ab, die ja jetzt im Moment nicht stattfindet, sondern auch die privaten und dann überlässt man die Menschen, die auf die Boote gehen, ihrem Schicksal.
Wir haben auch keine staatliche Seenotrettung abgesagt. Ich sage es nochmal, wir haben keine Bundeswehrschiffe mehr vor Ort, dafür haben wir eine Kooperation mit der libyschen Küstenwache. Die staatliche Rettung in den libyschen Gewässern funktioniert.
Nee. Funktioniert sie nicht, sagt die eigene Bundesregierung. Also das ist ja immer, wissen Sie, Herr Kofer, Ihre eigene Regierung antwortet ganz klar, dass die libysche Küstenwache nicht funktionsfähig ist, weil es zu wenig Personal ist. Die können noch nicht mal Englisch, wenn sie angerufen werden. Da ist so das, die Antwort Ihrer Regierung, sage jetzt gar nicht ich, dass es eben nicht funktionsfähig ist. Und selbst dann ist ja, bleibt ja die Frage offen, dass das Seerecht bedeutet, dass jeder, der dort ist, in der Pflicht ist, zu retten. Also deswegen, das
der spricht doch auch niemandem ab. Aber Sie können doch nicht sagen, es wird niemand gerettet.
Nein, aber
staatlich.
Herr Kofer,
natürlich
die
Frage wird staatlich
ist doch,
gerettet.
Ob die,
und selbstverständlich, wenn ein privates Schiff bemerkt, dass sich Personen in Seenot befinden, dann wird gerettet. Das steht doch überhaupt nicht in Frage.
Gut,
natürlich
an
wird gerettet.
Punkt,
die Frage ist, wo wird nachher hingefahren?
Ja, genau. Wir machen an dem Punkt gleich weiter. Zunächst möchten wir Herrn Chris Mancic das Wort nochmal erteilen. Er hat uns aus Hamburg angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Was ist bitte Ihre Frage, Ihre Anmerkung? Und bitte schalten Sie ein Freisprechgerät bitte aus, wenn Sie es anhaben.
Ja, meine Anmerkung ist,
ich denke, dass die gesamte Debatte viel zu emotional geführt wird. Ich glaube auch, dass Sachen, die Frage, ob Frau Rakete jetzt eine Heldin ist oder nicht, das bringt uns alle in der Diskussion nicht weiter. Wir müssen, wenn wir ein Problem haben und wenn Menschen ertrinken, dann ist das ein sehr ernstzunehmendes Problem, was wir sofort und schnellstmöglich abstellen müssen. Dann müssen wir uns dringend darüber unterhalten, was haben wir für eine Datenlage, wie liegen die Fakten. Dazu haben wir jetzt gehört, gibt es ein paar Studien. Ich wüsste gerne, was gibt es insgesamt an Daten über Fluchtursachen, über Möglichkeiten, die man hat, diese Fluchtursachen zu stoppen, welche Optionen man hat, müsste man dann datenmäßig sich einmal zurechtlegen und danach ist es eine klare Rechenaufgabe. Wie viel Mittel haben wir und wo können wir die Mittel am besten anbringen, um die Menschen davor zu schützen, sich in solche Gefahr zu begeben?
Sie meinen, das ist im Prinzip eine mathematische Angelegenheit.
Ich glaube, es ist eine deutlich mathematische
Angelegenheit. Ist das nicht zynisch auch, sowas mathematisch nur zu bewerten?
Nee, ich meine das nicht zynisch. Ich meine es auf einem ganz anderen Punkt. Sich nur aufzuregen und gegenseitig aufzustacheln hilft nichts. Aber auf einer mathematischen Basis kann man sich sehr, sehr schnell darüber einigen, auch Menschen mit gegensätzlichen Positionen, was man tun kann, um wirkungsvoll ein Problem abzustellen. Mhm. Und das Problem ist ja, dort sind Menschen, die sind nicht aus Jux und Dollerei dort. Die sind auch nicht da, weil sie glauben, jetzt kommt das nächste Schlepperboot und holt mich ab oder das nächste Rettungsboot und holt mich ab. Das ist eine Gemengelage, wo, glaube ich, alle den Konsens kann man treffen. Das sind Menschen, denen es nicht gut geht. Und wir haben eine Problemlage, die sehr, sehr vielschichtig ist. Und da kann man eigentlich nur mit gesundem Menschenverstand und sachlich rangehen.
Ja. Gut, ganz herzlichen Dank für Ihre Anmerkung aus Hamburg. Herr Curio, vielleicht Sie dazu?
Ja, man sollte vielleicht doch um der Klarheit willen einfach nochmal zwei Sachen trennen bei der Frage, die wir gerade besprechen. Die Frage Seenotrettung und dann Verbringung nach Europa. Ich glaube, das geht hier ständig so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, wir würden eine bewusste Verengung vornehmen, wenn wir es auf die falsche Alternative eindampfen, ertrinken lassen oder nach Europa aufnehmen. Darum geht's nicht. Es ist völlig klar, das Wohlstandsgefälle zwischen Afrika und Europa ist ein Magnet. Die NGO-Schiffe sind ein Anreiz und die Verbringung nach Europa, die Aussicht, ist natürlich ein Pull-Faktor. Aber Libyen wird doch von allen Leuten, die aus subsaharischem Afrika dorthin sich aufmachen, eigens aufgesucht. Wird also mitnichten als ein zu vermeidendes Bürgerkriegsgebiet von den Personen angesehen. Und wenn dann man auf den NGO-Schiffen ist, geht es dann darum, ob die jetzt nach Lampedusa einlaufen können? Bestand da nun eine Nothafenpflicht? Das wird ja immer behauptet. Italien hatte 14 Tage vor der Hafeneinfahrt 10 Personen von Bord geholt, die medizinische Hilfe brauchten und hatte auch weitere medizinische Hilfe angeboten. Deshalb hatte der Menschengerichtshof in Straßburg ja auch den Eilantrag auf Hafeneinfahrt abgelehnt. Eine Notsituation gab es nicht. Tunesien wäre ein guter Aufnahmepunkt
gewesen. Und es gibt auf der anderen Seite eine Entscheidung einer italienischen Richterin, die eben den Hausarrest gegen Frau Rakete aufgehoben hat mit der Begründung, dass sie ihrer Pflicht nachgekommen ist.
Ja, der Hausarrest ist ja eine völlig irrelevante Frage hierbei. Hier geht es einfach nur darin, gibt es sozusagen hier eine Nothafenpflicht? Und die Nothafenpflicht ist dann, wenn also eine medizinische Katastrophe an Bord drohte. Und ich habe darauf verwiesen, dass extra die italienischen Behörden ein Team schon lange vorher an Bord geschickt hatten und die medizinischen Fälle von Bord geholt hatten.
Ich glaube, die Kapitänin ist die einzige, die bewerten kann, ob eine Notlage herrscht oder nicht. Und
das streite ich zu 100% ab, denn diese Kapitänin ist, glaube ich, nicht daran interessiert, Notlagen zu bewerten, sondern eine bestimmte Aktion durchzuführen. Und ich bin der Meinung, wer wirklich Bedürftigen helfen will, der ginge in den Jemen oder anderen Länder, wo die Leute wegen Hunger und Armut keine 50 Kilometer weit kommen, statt hier junge, wohlgenährte Männer aus der Mittelschicht, die Tausende von Euro aufbringen können, nach Europa zu transferieren. Das ist illegale Schlepperei, das ist nicht Rechtsstaatlichkeit und diesen Wahnsinn muss man stoppen. Das setzt falsche Anreize, auch solche, unter denen sich Menschen immer wieder in Lebensgefahr bringen.
Frau Brandner, bitte dazu.
Ja, es ist fast unerträglich, sich das anzuhören. Allein schon die Prämisse, es gäbe ein Entweder-Oder. Man würde entweder die Menschen auf dem Mittelmeer retten oder etwas vor Ort in Jemen oder anderen Ländern gegen Krieg und Hunger zu tun. Das ist ja zum Glück kein Entweder-Oder. Ich finde es auch sehr falsch, einfach zu behaupten, wenn man einmal gerettet wäre, sei das ein Ticket nach Europa. Dann werden diese Menschen einem Verfahren sich unterwerfen müssen, an dessen Ende sehr wohl stehen kann, dass sie wieder zurückgehen in ihre Heimatcenter. Herr Kuri, Sie haben vorhin behauptet, Sie wüssten, das sind alles keine Flüchtlinge. Das können Sie gar nicht wissen. Dafür haben wir glücklicherweise rechtsstaatliche Verfahren, die genau das überprüfen. Und diese Rechtsstaatlichkeit, die möchte ich mir wirklich erhalten in unserem Land. Dass nicht ein Herr Kuri sagen kann, das sind alles nur schwarze Männer, die wir nicht wollen, sondern dass wir dafür Verfahren haben. Und Herr Kufer, das ist auch genau die Aufgabe, die wir als Europäer gemeinsam zu stemmen haben, dass wir uns diese Aufgabe zusammenstellen und nicht sagen, das ist die Aufgabe der Italiener oder der anderen. Und wir wissen, dass wir da weiterkommen müssen. Und wenn nicht alle 28 mitmachen, dann gehen wir mit einigen voran, damit wir endlich mal dieses leidige Spiel beenden. Und
ja, da muss ich aber doch einwerfen, wer also illegale Migration forciert und sich auf rechtsstaatlichen
Menschen... Ich möchte gerne fertig reden, Herr Curio.
Frau Brandner, bitte. bitte, bitte, Frau Brandner ist dran noch, ja?
Ich würde gerne auch noch auf Herrn Kismatschik antworten, weil ich finde, dass er recht ja hat zu sagen, warum gehen wir nicht konsequenter und richtiger, besser die Fluchtursachen in diesen Ländern an? Wir wissen, die Unterstützung für Diktaturen ist fatal. Wir wissen, dass unsere Fischereipolitik in vielen dieser Ländern fatal ist. Wir wissen, dass unsere Handelspolitik negativ ist. Wir wissen, dass die Klimakrise negativ sich auswirkt. Sie haben doch total, er hat doch total recht, wenn er sagt, lassen wir uns das doch mal systematisch angehen und vielleicht bei uns entsprechend unsere Politik mal ändern. Hat er doch recht.
Aus Jena ruft uns an Karin Blandl. Schönen guten Morgen, Frau Blandl. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Was ist denn Ihre Meinung?
Also meine Meinung ist, dass es, ich hatte es schon gesagt, ich finde die Diskussion und die ganze Politik total verlogen. Und zwar, weil ich finde, wenn es so ist, dass in den, dass die Menschen in den Lagern so schlecht behandelt werden.
In Libyen meinen Sie jetzt, ne? Mhm.
Ja, in Libyen, was durchaus, also ja, warum, das wird schon stimmen. Wenn das so ist, dann kann ich doch nicht warten, bis ich irgendwelche Flüchtlinge, auf, wenn ich die alle retten will und wenn ich denen allen helfen will, den Flüchtlingen, und allen eine Chance geben will, das ist ja eindeutiger Konsens von den meisten Diskutanten und auch von den Anrufern. Also wenn das so ist, dann kann ich nicht warten, bis die sich auf irgendwelche Schlauchboote setzen, die nie und nimmer übers Mittelmeer fahren können, sondern eigentlich nur zu den Retterbooten, sondern ich müsste die dann dort in den Lagern in Libyen abholen. Und also von da aus per Flugzeug oder mit einem großen Schiff meinetwegen nach Europa.
Also Sie wären auch dafür, das hat jetzt auch Carola Rakete gefordert, dass diese Personen, die sich jetzt derzeit in Libyen aufhalten, dass die nach Europa gebracht würden. Das würden Sie unterstützen?
Nee. Also,
ich hätte Sie so verstanden.
Um diesen Fall, weil das ist ja ein Fall. Ich möchte jetzt mal, mich interessiert, wie soll das alles weitergehen?
Ja. Deswegen, um nochmal nachzufragen, wie war jetzt Ihr Vorschlag? Ich hatte es so verstanden, dass Sie sagten...
Mein Vorschlag war direkt aus Libyen die Leute zu holen.
Ja.
Und nicht zu warten, dass die sich auf die Schlauchboote setzen und solche NGO-Schiffe, dann... Ja, es ist ja eigentlich nur ein Witz.
Also dann habe ich Sie, glaube ich, richtig verstanden, Frau Blandl. Vielleicht habe ich Sie ein bisschen schief zusammengefasst. Schönen Dank für Ihren Anruf aus Jena. Herr Kuffer.
Ich wollte noch sagen, nur noch eine kleine Ergänzung.
Eine kleine Ergänzung
wenn
noch.
Wenn eben die anderen Länder nicht mitmachen, dann muss es eben Deutschland alleine machen.
Okay, gut. Danke für Ihre Meinung, Frau Blandl. Bleiben Sie bitte dran, ja? Michael Kuffer, was sagen Sie dazu?
Ich will insgesamt, ich habe mich jetzt lange rückverhalten, aber ich will einfach mal sagen, wir brauchen in der ganzen Sache weniger Aufregung, aber dafür mehr Klarheit. Also natürlich, so weit kommt es noch, dass wir die Leute auch noch in Libyen abholen. Also ich bitte Sie. Ich will nochmal ganz klar auf Frau Brandner Folgendes sagen. Die Lösung besteht doch nicht darin, dass wir sagen, alleine deshalb, weil Menschen ein Asylverfahren bekommen und weil am Ende des Asylverfahrens stehen kann, dass sie kein Bleiberecht haben und zurückgeführt werden müssen, damit ist das ganze Problem gelöst. Selbstverständlich ist es so, selbstverständlich kann am Ende des Asylverfahrens eine Ablehnung stehen und wir bemühen uns, die dann durchzusetzen. Aber wir wissen doch auch aus den letzten Jahren, wie große Schwierigkeiten wir bei der Aufenthaltsbeendigung haben. Und deshalb ist es die Politik dieser Koalition und auch der Bundesregierung, beides zu tun. Konsequent zurückzuführen, in Kenntnis aller Schwierigkeiten, die wir Stück für Stück ja auch immer weiter gelöst haben, aber das ist trotzdem weiterhin ein schwieriges Geschäft, Aufenthaltsbeendigung, wenn die Menschen einmal in Europa oder in Deutschland sind und gleichzeitig all denjenigen, die keine Perspektive haben und im Übrigen für deren Asylverfahren Deutschland nicht zuständig ist, weil sie zunächst in einem anderen EU-Land europäischen Boden erreicht haben.
Nach den Dublin-Regeln, ja.
Nach den Dublin-Regeln. Denjenigen schon die Einreise zu verweigern. Und das Gleiche gespiegelt auf die Frage Europa, Afrika bedeutet, dass die Lösung nicht darin besteht, erstmal alle nach Europa zu holen, sondern die einzige Lösung besteht darin, über Ausschöpfungsplattformen, Hotspots, Transitzonen, wie auch immer man das nennen will, dort, wo sich die Menschen auf den Weg machen oder wo sie sich auf den Weg aufs Mittelmeer machen würden, vorher zu klären, haben sie eine Chance hier in Europa oder haben sie keine. Das ist die einzige Chance, wie wir verhindern, dass wir Hoffnungen wecken, die nicht erfüllt werden. Und im Übrigen, wie wir verhindern, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg
das ist jetzt in die Lebensgefahr vorausgedacht.
Begeben. Genau. Ich möchte aber bei der aktuellen Situation
jetzt erstmal nochmal bleiben. Und zwar ist es ja jetzt so, bei jedem Schiff der privaten Seenotretter, da wird ja ad hoc rumtelefoniert, wer nimmt wie viele Menschen auf. Es gibt keinen Aufteilungsschlüssel, keinen automatischen. Deutschland, Frankreich, Portugal, Luxemburg sind immer dabei. Innenminister Seehofer, der will am Donnerstag mit seinen Amtskolleginnen und Kollegen über das Thema beraten. Und Außenminister Maas, der hat am Wochenende ein Bündnis der Willigen gefordert, sagt zu, dass Deutschland in Zukunft immer einen festen Anteil der Geretteten übernimmt.
Aber,
wäre das sinnvoll?
Ja, natürlich ist es sinnvoll zu klären, wie man diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, verteilt. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir automatische Verteilmechanismen besprechen und überhaupt nicht zur Frage kommen, ob die Menschen überhaupt eine Bleibeperspektive haben. Diese Frage muss parallel und sie muss wahrscheinlich vorher geklärt werden.
Ja, Frau Brandner, bitte.
So, das eine können wir doch nicht dauernd mit dem anderen vermischen. Wir können nicht anfangen, über die Verteilung zu reden, wenn wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, wie wir die Frage klären, ob die Leute überhaupt eine Chance haben hier.
Jetzt ist Frau Brandner dran.
Genau, diese Ausschiffungsplattform, diese Idee, das wurde ja vor einem Jahr beschlossen. Man hat zur Kenntnis zu nehmen, dass keines der Länder Nordafrikas bereit ist, so eine Ausschiffungsplattform in seinem Land zu haben. Das müssen Sie auch zur Kenntnis nehmen, Herr Kofer. Das waren nicht diejenigen,
die Kann ich zur Kenntnis nehmen, aber muss mich damit nicht zufrieden geben.
Genau, an der Sie Stelle können müssen Herr Seehofer bitten, dass er ein bisschen was Besseres macht. Aber er hat es bis jetzt nicht hinbekommen.
Der Außer Seehofer steht in dieser Frage, braucht da keine Belehrung. Der steht da relativ klar.
Das ist darf jetzt Frau Brandner bitte dran.
So, die Ausschiffungsplattformen, die sind bis jetzt, wenn wir reden jetzt über die aktuelle Situation, was machen wir? Ja, sie sind gerade keine Option. Außerdem wäre die Frage immer noch dann, wer dort die rechtsstaatlichen Verfahren durchführt. Da gibt es viele große Fragezeichen. Auch deswegen hat die Europäische Kommission gesagt, da haben wir noch nicht das richtige Konzept. Von daher gibt es das noch nicht als Option. Zweitens, Libyen ist ein grausamer Ort. Was tut Europa, damit es dort besser wird? Relativ wenig. Frankreich, Italien bekämpfen sich da de facto gegenseitig. Deutschland hält sich großzügig zurück. Und wir kümmern uns einen Mist darum, was in diesem Bürgerkriegsland passiert. Könnten wir viel mehr tun, stimme ich Ihnen zu. Dritter Punkt, legale Wege eröffnen, damit Menschen aus den UN-Lagern, wo sie in Afrika sind, zu uns kommen können und eben diesen grausamen Weg nicht auf sich nehmen müssen. Das hat auch vorhin Frau Launhardt, andere haben es auch genannt.
Legale Wege ermöglichen. Ich muss an der Stelle, Frau Brandner, entschuldigen Sie, aber ja, ich muss an der Stelle mal einen Punkt machen, weil das sind immer die großen Bilder, die Sie zeichnen. Das ist alles sehr relevant, interessant, aber ich habe eine konkrete Frage gestellt. Und zwar geht es jetzt wirklich um die Flüchtlinge, um die Menschen, die auf diesen privaten Seenotrettungsschiffen sich befinden. Es gibt keinen Aufteilungsschlüssel und Außenminister Maas hat vorgeschlagen, wir brauchen ein Bündnis der Willigen. Deutschland sagt
richtig
zu. So, jetzt ist die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht? Diesen konkreten
müssen
Punkt
wir machen.
Bitte.
Seit Monaten fordern wir Grüne, dass es ein Bündnis der Vernünfte geben muss, die bereit sind, diese Misere zu beenden. Und es gibt übrigens, Herr Maas sagt, es gibt einige Länder, das stimmt auch. Und es gibt in ganz Europa Kommunen, Städte in Polen, überall, die sagen, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen, wenn ihr uns finanziell dabei unterstützt. Dieses müssten wir auch mal endlich aufgreifen und zum Beispiel ermöglichen, dass die Städte Rostock, viele Städte auch in Deutschland, die bereit sind, Flüchtlinge da aufzunehmen, dass wir das ermöglichen, finanziell und rechtlich. Das kann man noch endlich mal mit Leben füllen. Das könnte Herr Maas auch noch mitnehmen. Dann kämen wir endlich mal aus diesem permanenten Gezerre raus und würden anfangen, mal wieder, sagen wir mal, einen vernünftigen Weg zu gehen und vielleicht machen mehr mit, als wir gedacht haben.
Gottfried Kurio von der AfD, wir haben noch eine Minute Zeit ungefähr.
Ja, das ist natürlich der falsche Weg. Das stellt einen Blankoscheck aus, eine Verstetigung des Anreizsystems. Es ist nicht die Alternative, ertrinken lassen oder nach Europa, sondern man muss immer retten, aber die Leute müssen dann natürlich nach Afrika zurückgebracht werden. Es gibt zig sichere Länder in Afrika, genauso wenig wie es die Alternative ist, in Libyen, in Lagern bleiben, wo man schlecht behandelt wird, oder nach Europa. Die Leute haben Libyen aufgesucht, sind dort untergebracht worden. Es steht ihnen frei, das Land zu verlassen, Richtung Süden, Richtung Heimatregion. Es ist ein Irrwitz, wenn Frau Rakete jetzt davon spricht, ich zitiere, wir hören von 500.000 Menschen, die müssen wir rausholen, plus Klimaflüchtlinge. Da weiß jeder, was auf uns zukommt. Das kann nicht die Lösung sein. Wir wissen, dass alle 10 Tage in Afrika 1 Million Menschen neu geboren werden. Wenn die Leute tatsächlich wegen innerafrikanischer Probleme zu uns kämen, dann ist klar, dass nur um die Probleme auf dem aktuellen Niveau einzufrieren, müssten wir pro Woche also nicht 40 Migranten einreisen lassen, sondern 1 Million.
Sie wissen
sehr
gut,
kann nicht
Herr
die
Kurio,
Lösung sein.
Sie wissen aber auch sehr gut, dass die Zahl der Flüchtlinge extrem runtergegangen ist in den vergangenen Jahren. Wenn Sie das jetzt so dramatisch darstellen, kochen Sie da nicht ein politisches Süppchen auf Ihrer?
Nein, es gibt eine Umfrage über die Wanderungswilligkeit in Afrika Und da ist es so, dass tatsächlich 40 Millionen der Afrikaner, der 1,2 Milliarden Afrikaner, konkret sich befassen mit der Idee, Afrika zu verlassen, von denen ein Viertel als Ziel Richtung Europa angibt. Das sind 10 Millionen konkret. Wohin die in Europa wollen, dürfte klar gibt sein. Frau Rakete selber spricht davon, dass sie eine halbe Million.
Wahnsinn.
Ja, aber es sind dann immer noch genug, die bei über dieses einer Milliarde sind es immer noch genug,
wissen
die dann
Sie,
herkommen wollen. Und Frau
Jahr
Rakete spricht auch bereits davon, dass eine halbe Million abzuholen
Gut,
sei.
Da gibt es auch andere Studien, sicherlich Helden oder Schlepper, Helfer, der Streit um die privaten Seenotretter, das Thema heute hier bei Kontrovers. In 5 Minuten geht's weiter. 2, 3 E-Mails möchte ich Ihnen an dieser Stelle wieder vorlesen. Und zwar hat uns Henriette Wennedey geschrieben, wenn die Handelsschifffahrt andere Routen fährt, um keine Ertrinkenden retten zu müssen, ist das Maximum an Unmoral und Feigheit erreicht. Was für eine Welt. Man bleibt doch nicht unschuldig, wenn man die Augen schließt, so die Meinung von Henriette Wennedey. Dann hat uns noch die E-Mail erreicht von Stefan Strobel. Zitat, selbstverständlich müssen die Flüchtlinge zu einem nahen Hafen gebracht werden. Italien und Griechenland sollten als Erstaufnahmeländer von der EU monetär ausreichend ausgestattet werden. Langfristig müsste die UNO in Nordafrika geschützte Orte bauen, in denen diese, man muss es leider so nennen, Wirtschaftsflüchtlinge zurückgeführt werden. Das ist die Meinung von Stefan Strobel. Und aus Aurich hat uns Maria Lindener angerufen. Schönen guten Morgen, Frau Lindener. Sie stammen aus Mali ursprünglich, ist das richtig?
Guten Morgen, mein Name ist Mariam. Genau, ich komme aus Mali und lebe seit 30 Jahren hier in Deutschland mit meiner Familie. Mein Mann war Entwicklungshilfe, hat auch 4, 6 Jahre in Mali kennengelernt. Also ich bin nicht gekommen als Flüchtling, sondern ich bin verheiratet hier angekommen.
Gut, ich verstehe. Und wie ist Ihre Meinung zum Thema?
So, ich möchte erstmal der Typ aus der AfD meine Meinung sagen.
Ich würde sagen, das ist der Herr Curio, ja?
Oh, genau, Gott, Curio. Die Afrikaner zu beleidigen. Ständig wird Afrikaner beleidigt von den AfD-Mitgliedern. Die sollen bitte aufhören, jetzt die Afrikaner zu beleidigen. Also meine Gruß ist an die Frau Carola Rakete. Diese Mut, was sie hat, habe ich nicht. Ich hätte niemals so mitgetraut, sowas zu machen, was sie gemacht hat. Obwohl ich so geladen bin von diesem ganzen Thema. Ich bin so wütend auf die afrikanische Politik.
Was genau macht Sie wütend?
Es macht mich wütend, weil die einfach auch sitzen und zusehen, wie die Menschen, diese jungen Menschen, ihre Leben auch ins Meer verlieren und tun nichts dagegen. Und ihre Kinder sind in Trochen, die gehen in besten Schulen, die haben alles. Nicht mal Schulbildung ist vernünftig möglich in manchen afrikanischen Ländern, also in Mali recht gar nicht. Alle Länder sind noch besser als Mali.
Das heißt, Frau Lindner, ich verstehe Sie richtig, Sie sehen die Hauptverantwortung für die Situation und für die vielen Menschen, die sich da auf die Flucht machen. Sie sehen die Hauptverantwortung bei den afrikanischen Regierungen, die ganz versagen.
Genau, ganz genau, ganz genau, weil die einfach versagt haben. Und zu zweiten bin ich auch wütend auf die europäischen Politiker auch, weil die trotzdem, dass die wissen genau, was in Afrika passiert, bei den Politikern, wenn die Hilfe oder die Gelder da geflossen wird, dass das niemals ankommt. Das kommt in andere Ecken, aber wo das sein sollte, kommt
da nicht.
Sie meinen,
die Entwicklungshilfe, die geleistet wird, die wird nicht zielgenau ausgezahlt?
Überhaupt nicht. Und diese Abkommen, es ist alles für die Katz, weil es passiert nichts. Es würde so weiterlaufen, wenn bis jetzt, wie das ist, diese Abkommen mit den Afrikanern. In Libyen, es ist doch unmenschlich, einfach Lager in Libyen für die Menschen zu stationieren.
Und was wäre aus Ihrer Sicht die Lösung?
Die Lösung für mich ist, würde ich sagen, einfach, dass man Afrika ausbaut, dass es man, Arbeit, Produktionsmöglichkeiten auch finden, dass diese jungen Leute auch Jobs und Möglichkeit haben. Einfach, keiner will aus ihrem Land raus.
Wer muss das machen? Wer ist dafür verantwortlich?
Ja, wenn die Europäer ihre Hilfen anbieten, statt dass die Gelder von unseren Steuern hier da in manche Sachen reinzupulvern, dann sollen die sorgen, dass das die Gelder auch gesorgt wird, dass man dafür sorgt, dass man produktionsfördert in Afrika.
Also mehr Kontrolle auch der Gelder. Frau Lindner, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich werde den Punkt direkt mal an Herrn Michael Kuffer von der CSU weitergeben, denn der Entwicklungshilfeminister ist bekanntlich ein CSU-Politiker. Herr Müller, Herr Kuffer, bitte Ihre Meinung dazu.
Ja,
sind wir dazu,
genau,
sind
das
wir dazu
ist ein Minister der CSU, der hier immense Anstrengungen unternimmt und genau darum geht es.
Und da wird Geld verpulvert.
Ist doch das, was die Hörerin sagt, ist doch richtig. Nämlich, dass ein Euro, den wir investieren, um in den Herkunftsländern zu helfen, viel besser und viel wirkungsvoller investiert ist als ein Euro, den wir hier dann nachher für die Unterbringung von Flüchtlingen investieren. Das ist seit jeher unsere Politik gewesen. Das ist die Politik von Gerd Müller, das ist die Politik der CSU. Und dieser Koalition. Damit
aber das
geht
Geld
aber
kommt
einher.
Nicht an, sagt Frau Lindner.
Ja, also da werden Sie immer Belege finden, wo Geld nicht ankommt. Aber grundsätzlich wird hier sehr zielgerichtet geholfen. Der Punkt ist, dass man natürlich immer noch mehr tun kann, aber nicht Deutschland alleine. Deutschland unternimmt hier immense Anstrengungen. Und das ist genau unser Punkt, dass wir insgesamt in Europa noch zu einem stärkeren Konsens kommen müssen, dass wir auch in der Bekämpfung der Fluchtursachen stärker zusammenarbeiten. Das ist alles richtig, aber ich sage es nochmal, Deutschland alleine kann das nicht schaffen.
Frau Brandner,
und da komme ich
vielleicht
zurück, ganz kurz noch einen Satz noch? Zur Frage, die Sie vorhin ganz konkret gestellt haben. Ja. Brauchen wir jetzt einen automatischen Verteilmechanismus? Mhm. Natürlich ist
es
richtig,
zurück, dass wir nicht... Stellen Sie es kurz bitte zurück, Herr Kuffer, wir wollen es ein bisschen portionieren. Frau Brandner, vielleicht das reagieren Sie noch kurz auf die Hörerin.
Frau Lindner, genau. Ich finde den Punkt, den sie ja richtigerweise gemacht hat, ist, dass die europäischen Länder, auch andere Länder weltweit, die Diktatoren in Afrika ja weiter unterstützen. Und wir sehen leider, dass die Unterstützung für diese Diktatoren, sei es im Tschad, in anderen Ländern, in der Sahelregion, sogar noch stärker geworden ist in den letzten Jahren, weil man sie braucht, in Anführungsstrichen, um die Fluchtrouten zu schließen. Und das ist ein Teufelskreislauf. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir überall auf die Rechtsstaatlichkeit und Durchsetzung auch von Menschenrechten, sei es auf Bildung, auf Frauenrechte auch pochen. Weil wir werden sonst am Ende mehr Menschen haben, die ihre Länder verlassen wollen, weil es bei ihnen grausam und zugeht. Und das ist die große Herausforderung der deutschen, aber doch der europäischen Politik wirklich. Es geht da nicht nur um Geld, sondern es geht darum, welche Strukturen unterstützt man, wo pocht man auch wirklich auf Einhaltung von Menschenrechten, damit Menschen am Ende auch wirklich sich entfalten können und vor Ort wirklich ihre Heimat behalten können.
Herr Kuri, ich will Sie da auch nochmal ins Spiel bringen. Sie haben ja gerade gesagt, die ganzen Menschen, die sich da in Libyen aufhalten, sind herzlich eingeladen, sich wieder in ihre Heimatländer zu begeben beispielsweise oder in andere Länder des afrikanischen Kontinents. Aber ist es nicht so, dass man wirklich konstatieren müsste, wenn man ehrlich ist, dass nicht nur Gelder vielleicht falsch landen in den Zielorten, in den Entwicklungsländern, dass zusammengearbeitet wird mit Regimen teilweise über Jahrzehnte. Jahrzehnte lief es mit Ägypten ja so. Jetzt arbeiten wir mit libyschen fragwürdigen Institutionen zusammen, die sich harte Kritik gefallen lassen müssen. Wir haben eine Industrialisierung hingelegt hier in Europa, in den westlichen Ländern, die dafür sorgt, dass das Klima sich erwärmt, dass Klimaflüchtlinge sich auf den Weg machen, fliehen aus ihren Ländern. Wir haben ein Wirtschaftssystem, das nicht wirklich als gerecht zu bezeichnen ist, offensichtlich. Weltweit gesehen, will heißen, ist Europa, sind die entwickelten Staaten nicht auch mitverantwortlich für die Fluchtbewegungen, die ausgelöst werden? Die sagen ja immer, das ist deren Angelegenheit.
Ich denke, die Ursache ist, dem muss man, glaube ich, ins Auge sehen, ist das Wohlstandsgefälle. Das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen korrigieren kann. Es gibt allerdings die Studie von dem Bevölkerungswissenschaftler Paul Collier, dass man mit demselben Geld, was man hier zur Unterstützung von Migranten aufbringt vor Ort, über den Faktor 100 mal mehr Migranten helfen kann, einfach weil dort die Lebenshaltungskosten geringer
sind. Und an dem Wohlstandsgefälle ist Europa und die westliche Welt nicht mitbeteiligt.
Sie ist dadurch beteiligt, dass man hier eine technische Revolution hatte und Unternehmergeist entwickelt hat und eben eine Industrie aufgebaut hat und Innovation und Wissenschaft. Und es steht jedem frei, auch gerade in den unternehmungslustigen jungen Afrikanern, die Strukturen in ihren Ländern zu verbessern. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung ist, wie der Entwicklungshilfeminister Müller vorgeschlagen hat, jetzt das ganze Lager aus Libyen hier einzufliegen, die 6.000. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, in einer Woche sind dann da 10.000 drin. Es kann nicht die Lösung sein, angesichts der afrikanischen Bevölkerungsexplosion, wo sich die 1,2 Milliarden jetzt binnen einer Generation auf 2,4 Milliarden verdoppeln werden, ein paar von denen hierher zu schaffen. Es kommen auch nicht die Armen aus den ärmsten Regionen in Afrika, Südsudan, Zentralafrika, sondern aus Nigeria, Ghana, Gambia, wo durch die Küstenlage etwas bessere Bedingungen herrschen. Die können die Schlepperkosten zahlen, die Smartphones kaufen. Das kann nicht die Lösung sein und es bringt doch auch uns hier nichts, hohe zweistellige Milliardenbeträge jedes Jahr in die Migrationspolitik zu stecken. Das beraubt nicht nur den Bürger, sondern es fügt auch dazu zu Folgeschäden in der Bildungssituation, in der Wohnungssituation und auch in der inneren Sicherheit.
Da möchte ich noch mal Frau Lindner noch mal die Gelegenheit geben, noch mal darauf zu reagieren. Sie ist nämlich weiterhin in der Leitung. Frau Lindner, bitte dazu.
Ja, ich will auch sagen, diese Ressourcen, was der Mensch gerade gesagt hat.
Sie meinen Herrn Curio.
Herr Curio, diese Ressourcen kommen teilweise auch aus Afrika. Viele Bodenschätze, Afrika ist nicht arm, aber die würden einfach ausgebeutet. Warum ist das Europa entwickelt? Das ist nicht ohne afrikanische Ressourcen. Das ist ganz klar und deutlich. In Mali zum Beispiel selber, die haben ganz viel Gold, Menge Gold. Und was erhält Mali? 10% von dieser ganzen Sache. Was ist denn das? Europa ist nicht reicher geworden, über Afrika auch. Ne? Früher haben die Menschen einfach geholt, was sie wollen, ob das Europa ist oder Amerika. Die sind zwanghaft gekommen und sind gezwungen zu arbeiten. Und heute kommen die, sind nicht mehr willkommen. Das finde ich unverschämt.
Sie meinen, die Armut in den afrikanischen Ländern ist eben auch durch die Geschichte...
Die Macht von europäischen Ländern,
ja. Genau. Frau Lindner, danke Ihnen nochmal für den Anruf und jetzt gehen wir weiter nach Hamburg zu Hartwig Benzler. Schönen guten Morgen, Herr Benzler, was ist denn Ihre Meinung?
Schönen guten Morgen aus Hamburg, moin moin.
Moin moin.
auf die Ursprungsfrage, ja. Schlepper oder Helden, würde ich sagen, weder noch. Man könnte auch ketzerisch sagen, sowohl als auch. Aber das Entscheidende für mich ist die Frage, welche Bilder senden wir nach Afrika? Ich erinnere nur an das Bild Frau Merkel mit diesem einen Flüchtling da in diesem, dass sie da mit dem Handy als Selfie aufgenommen hatte. Und da habe ich die Befürchtung, dass wir zurzeit die Bilder senden, ihr werdet gerettet und ihr werdet nach Europa gebracht. Und man müsste das Bild, was man sendet, Stichwort ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, man müsste das Bild umdrehen. Man müsste sagen, ihr werdet gerettet und dann werdet ihr in sichere Häfen, Lager, wie auch immer, in Nordafrika gebracht und dann wird dort rechtsstaatlich geprüft, dürft ihr nach Europa oder nicht.
Mhm. Okay.
Weil alle diese Schwarzen, die da kommen, ja, haben alle, das ist doch, alle haben ein Handy, alle haben ein Smartphone. Ja?
Sie meinen die Afrikaner, die kommen, wenn ich das mal so vielleicht...
Ach so, Entschuldigung.
Ja. Herr Benzler, danke Ihnen trotzdem für Ihren Anruf. Herr Kuffer, bitte dazu.
Ich kann dem nur zustimmen. Und ich will das auch nochmal ganz konkret an der Person Carola Rakete festmachen. Also ich habe ja eingangs gesagt, ich spreche keinem dieser Menschen, die dort retten, ihre Motivation ab. Aber Sie wissen, dass Rettung auch jahrelang mein Beruf war. Und die Retter, die ich alle kenne, die sind ein bisschen weniger auf Publicity aus. Das ist auch bei der Frage der Verteilmechanismen übrigens. Natürlich brauchen wir funktionierende Regelungen, aber ich kann uns nur insgesamt dazu raten, das jetzt nicht ins Schaufenster zu hängen. Wir haben in den letzten Jahren eine Politik gemacht, seit 2017, diese Koalition und diese Bundesregierung, die erfolgreich gewesen ist. Denn wir haben im Jahr 2017 rund 120.000 Menschen gehabt, die sich übers Mittelmeer auf den Weg gemacht haben. Anfang Juni 2019 waren es noch 2.100 Personen, die dann in Italien angelandet sind. Und ich meine, das sind Zahlen, die natürlich auch Herr Curio verschweigt, weil ihm das Problem mehr hilft als die Lösung. Aber so ist es nun mal auch. Und das bedeutet in die Zukunft gesprochen, dass wir schon sehr gut darauf achten müssen, welche Zeichen wir jetzt auch nach außen senden. Und deshalb ist schon richtig, dass wir funktionierende Verteilmechanismen haben. Aber ich kann uns nur dazu raten, das jetzt nicht allzu sehr ins Schaufenster
zu hängen. Diese Mechanismen, die haben wir ja eben nicht.
Naja gut, es hat doch in der Vergangenheit auch funktioniert. Wir haben die letzten 40 und die vorletzten 40 untergebracht in Europa.
Ja,
und
aber
wir brauchen jetzt auch nicht so große Worte wie die Koalition der Willigen mit wieder moralischen Imperativen. Wir brauchen eine funktionierende Regelung im Einzelfall, aber diese Einzelfälle müssen auf Dauer aufhören.
Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP, der hat gesagt, diese Verteilung von Migranten, was jetzt Herr Maas vorgeschlagen hatte, unser Außenminister, diese Verteilung von Migranten in Europa ist gescheitert. Wir diskutieren über Ideen aus dem Jahr 2015, die sich hinlänglich als nicht umsetzbar erwiesen haben. Soweit Sebastian Kurz.
Ja, auch da rate ich wieder zur Differenzierung. Wir haben in Europa tatsächlich zwei Geschwindigkeiten, auch zwei Herangehensweisen, die wir noch nicht unter einen Hut bekommen haben. Daran ist doch auch die Frage gescheitert mit den Schiffen in der Mission Sophia und dergleichen mehr. Aber das wird doch nicht dadurch besser, dass wir dauernd moralisch den Zeigefinger heben und versuchen in Europa sozusagen alle mit dem moralischen Imperativ niederzubügeln, sondern wir müssen halt einfach zur Kenntnis nehmen. Wir haben hier unterschiedliche Herangehensweisen, wir haben unterschiedliche Bereitschaften und daraus müssen wir eine Lösung schaffen.
Frau Brandner, bitte dazu, ja.
Ich würde gerne noch auf Herrn Benzler antworten, weil es ist ja nicht so, als ob keine Menschen sterben würden. Das heißt, es ist ja, gibt ja auch die Bilder und die Zahlen darüber, wie viele Menschen ertrinken. Das sind, waren 2018 6 Menschen pro Tag. Und ich kann noch mal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Sie die Wahl hätten, Sie steigen jetzt in das Flugzeug, 1:5 die Chance, dass Sie abstürzen. Würden Sie nicht einsteigen? Ich würde es zumindest nicht. Ich glaube, die wenigsten von uns würden es tun. Und die Menschen gehen trotzdem auf das Boot. Und das ist doch die Sache, die wir im Parat haben müssen. Und dann die Frage, warum macht sie dafür Öffentlichkeit?
Weil man ihnen andere Versprechungen macht, Frau Brandner.
Weil Frau Rakete richtigerweise darauf hinweist, dass die Europäische Union jetzt seit 2015 es nicht schafft, eine eigene staatliche Antwort auf diese Herausforderung zu finden. Wir können ja über die Art der Antworten sogar hier trefflich streiten, Herr Kuffer. Aber dass sie darauf hinweisen, sagt, so wie es momentan macht, nämlich gar nichts, geht es nicht, ist doch total richtig. Und ich finde es eigentlich beschämend, dass es solche Menschen braucht, die diesen Mut haben, die uns da hinweisen, sagen, liebe Leute, liebe Politiker, Sie haben diese Verantwortung, hierauf Antworten zu finden. Und die EU hat es bis jetzt nicht geschafft. Und es ist richtig, dass es mit allen 28 nicht klappt. Da hat Herr Kurz ja recht. Wenn wir jetzt sagen würden, wir probieren das nochmal mit allen 28, da kommen wir morgen nicht hin. Mhm. Aber zu sagen, wir gehen jetzt mal mit denen voran, die eine Lösung finden wollen.
Wie viele Länder brauchen wir da? 5?
Es reichen ein paar, 5, 6, 7. Es gibt ja bis jetzt schon 6, die gesagt haben, dass sie bereit sind mitzumachen. Je mehr, umso besser. Ich habe vorhin gesagt, es gibt auch noch Städte, die bereit sind mitzumachen. Manchmal kann man nur ein bisschen kreativer denken, nicht nur über Länder,
sondern auch Städte. Ja, das nützt ja nichts, wenn eine polnische Stadt sagt, wir nehmen auch gerne Flüchtlinge auf, wenn die polnische Regierung sagt, wir sind nicht dabei.
Doch.
Ja, aber Sie müssen es mit allen eben hinbekommen, Frau Brandner. Und ich sage es nochmal, ich bin Frau Rakete für die Rettung dankbar, aber die Ratschläge sind sinnlos und es hat auch keinen Sinn, damit betreiben Sie, ich muss Ihnen leider so deutlich sagen, Sie argumentieren damit, im Grunde in AfD-Weise, indem sie sagen, weil wir keine Lösung hinbringen, leite ich daraus den Willen oder den Unwillen ab, eine zu finden. Nein, die Bundesregierung und diese Koalition hat den festen Willen, eine Lösung in Europa zu finden.
Glauben
Aber
Sie
wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in Europa mit 28 eine Lösung finden müssen.
Herr Kuffer,
genauso wie wir in dieser Koalition
also
mit zwei oder drei
Herr
Parteien
Kuffer,
eine
der
Lösung
Ansicht,
finden. Ist es halt nun mal bei der Findung eines Kompromisses.
Herr Kuffer, es kann nur eine Lösung geben mit allen, das heißt eine Koalition der Willigen, lehnen Sie ab.
Es ist auf jeden Fall keine Dauerlösung, das kann ich mal für 40 machen.
Ach so, eine
Zwischenlösung. Und dann würde ich es auch nicht als Koalition der Willigen bezeichnen. Mhm. Natürlich, wir haben es doch bisher auch gemacht. Wir haben schnelle Lösungen gefunden, um die Leute unterzubringen. Und bei 40 ist die Diskussion auch relativ schnell beendet. Aber wenn wir jetzt nochmal 40 und nochmal 40 und nächste Woche wieder 40 und irgendwann wären es 80 und dann sind 120, weil sich wieder mehr auf den Weg machen. Eine Koalition der Willigen ist aus meiner Sicht auch die falsche Bezeichnung dafür, dass man kurzfristige Lösungen für etwas finden muss, was dauerhaft noch nicht gelöst ist. Aber es geht auch nur parallel, da bleibe ich auch dabei. Ich weigere mich auch, einseitig über die Frage der Verteilung zu sprechen, wenn wir nicht über die Frage der Begrenzung gesprochen haben, wenn wir nicht über die Frage von Ausschöpfungsplattformen sprechen und darüber, wie wir vermeiden, dass sich Menschen, die keine Perspektive in Europa haben,
auf den Weg machen. Das Thema der Begrenzung ist in den letzten Monaten sehr stark diskutiert worden, in den letzten Jahren, und da ist ja auch einiges geschehen.
Frau Brandner. Ich würde gerne, Herr Kuffer, zurückweisen, dass ich wie die AfD argumentiere. Das weiß ich wirklich von mir und ich finde das auch keinen sachlichen Beitrag zur Debatte.
Das würde Herr Curio sicherlich auch von sich weisen, denn Ihre Positionen sind doch sehr unterschiedlich.
Darf ich ganz kurz
wenn der moralische Zeigefinger gehoben wird, ist bei den Grünen immer in Ordnung. Ich weiß, aber Sie haben die Probleme, sich das anzuhören.
Keiner von uns hat gesagt, das wird glaubt. Ich habe gesagt, dass dieser ein Mechanismus, wo einige bereit sind voranzugehen, ein temporärer Mechanismus ist, der uns diese, finde ich, unwürdige Situation, wo jedes Mal geschachert wird, sozusagen daraus führt. Gut. Das bedeutet nicht, dass wir nicht weiter daran arbeiten sollen, eine gesamteuropäische Antwort zu finden. Und Herr Kuffer, das ist auch natürlich nicht die einzige Antwort, sondern dann geht es weiter. Wer macht die Verfahren? Was passiert mit denen? Wie kriegen wir bessere Abkommen auch wieder Zurücknahme hin? Da sind noch ganz viele Punkte. Das
wir
ist ja
haben,
nicht, als ob das die einzige Antwort
wir
wäre.
Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit hier bei Kontrovers im Deutschlandfunk. Ich möchte diese Zeit nutzen, Ihnen allen drei die Frage zu stellen. Morgen wird möglicherweise Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin gewählt oder auch nicht. Man weiß es nicht. Es wird ja, knapp. Sie kämpft jedenfalls dafür. Deswegen die Frage an Sie alle drei. Zunächst an Sie, Herr Curio von der AfD. Was erwarten Sie von der neuen EU-Kommission? Zwei Sätze bitte.
Wenig. Wichtig wäre es, dass die Autonomie im Sinne des Subsidiaritätsprinzips der Nationalstaaten gestärkt wird. Ich halte es für eine falsche Herangehensweise, einerseits, wie wir es hier gehört haben, fortdauernd den Kolonialzeit-Opfermythos zu pflegen. Die Länder sind seit über 60 Jahren autonom. Sie sollen jetzt was draus machen aus ihren Bodenschätzen. Das andere, lassen Sie uns fragen, was ist denn hier das Problem grundsätzlich? Die EU hat nicht die Verantwortung. 40 Leute plus 40 plus 40, man muss sich auch mal irgendwann ehrlich machen. Es kann nicht das Signal gesendet werden, wenn immer wieder Leute aus Afrika kommen, wir nehmen alle nach Europa, das ist nicht die Lösung. Wenn es denn stimmen würde, dass die vor innerafrikanischen Problemen fliehen, nochmal, binnen 10 Tagen kommen 1 Million Afrikaner per Geburt hinzu, das kann nicht die Lösung sein, Afrikaner nach Europa zu exportieren mit Schlepperschiffen, mit der falschen Nomenklatur, sie seien Bürgerkriegsflüchtlinge, das sind sie meistens nicht, mit der falschen Nomenklatur, sie seien Armutsflüchtlinge, das sind sie ebenfalls nicht. Die Regierungen in Afrika sind aufgerufen, etwas zur Hebung des Lebensstandards und zur Sicherung der Rechtsstaatlichkeit
halben
für
Satz
ihre
noch,
Bürger
bitte.
Zu tun.
Ja, Herr Kuffer, Michael Kuffer von der CSU, bitte.
Was die neue EU-Kommission hat viele Aufgaben, aber mit Blick auf dieses Problem wird wichtig sein, dass Europa mit einer Stimme spricht in diesen Fragen. Das geht nicht mit Belehrungen und mit dem erhobenen Zeigefinger. Das ist viel Arbeit im Gespräch mit allen in Europa. Und das, glaube ich, ist die wichtigste Aufgabe.
Wen meinen Sie mit dem erhobenen Zeigefinger? Herrn Seehofer, der Italien aufgefordert hat, die Häfen zu öffnen?
Ich wollte mich da aufs Glatteis führen, das gehört Ihnen aber
nicht gelingen. Ja, aber Sie werden bestimmt antworten, oder?
Nein, der Horst Seehofer hat diese Frage im Einzelfall zu beantworten gehabt. Und es war richtig, was er im Einzelfall gesagt hat. Und er ist bei der Frage, wie wir perspektivisch damit umgehen, genau derselben Meinung, wie ich sie Ihnen gerade dargestellt habe.
Franziska Brandner von Bündnis 90 Die Grünen, was erwarten Sie von einer neuen EU-Kommission?
Ich erwarte, dass wir wieder eine staatliche europäische Seenotrettung erhalten. Ich erwarte, dass wir die Dublin-Verordnungsreform, also die Frage, wer ist für die Verfahren zuständig, wo werden Menschen, die dann ein Anrecht haben, leben können, dass wir das wieder aufgreifen, was das Europäische Parlament ja schon in seiner Mehrheit beschlossen hatte und dazu gemeinsam Lösungen kommen. Ich erwarte auch eine wirklich neue Afrikapolitik, wo wir unsere Handelspolitik, Fischereipolitik, Rohstoffpolitik auf den Prüfstand stellen. Und ich erwarte, dass wir es schaffen, mit Blick auf Libyen eine wirklich europäische Politik zu bekommen, die fürs Frieden in diesem Land sorgt und nicht weiter für eine Auseinanderfallen dieses Landes. Und wenn ich noch einen letzten Punkt hinzufügen kann, ich hoffe, dass wir die Debatten auch wirklich wieder führen, indem wir nicht vergessen, wo wir als Europäer herkommen und dass wir da ganz viel auch gemeinsam haben.
Und wäre Ursula von der Leyen eine richtige Kandidatin, eine gute Kandidatin für dieses Programm, was Sie gerade aufgezeichnet haben?
Meine Kolleginnen
und Kollegen, Sie waren ja lange im Parlament.
Ich war im Parlament. Frau von der Leyen hatte diese Fragen meinen Kolleginnen im Europaparlament nicht wirklich ausreichend befriedigend geantwortet. Ich fand es übrigens damals bei der Anhörung wirklich überraschend, dass sie mit Blick auf die EU-Mission Sophia, für die sie jetzt gerade als Verteidigungsministerin auch zuständig ist, wirklich nicht sagen konnte, was sie dafür machen würde, damit man da wieder weiterführen kann, also auch Menschenschmuggel wieder bekämpfen kann. Und sie da keine Vorschläge hatte. Das fand ich besonders schwach, weil da ist sie ja eigentlich als Verteidigungsministerin heute für zuständig.
Herr Kuffer, ganz kurz noch dazu. Frau von der Leyen, eine gute Kandidatin für eine EU-Kommission in dem Feld?
Ja, und es ist vor allem eine deutsche Kandidatin. Das heißt, alles, was wir jetzt hier diskutiert haben, alle Sichtweisen, die auch Frau Brandner beschreibt oder alle Appelle, die Frau Brandner ausbringt, würden sich doch am ehesten in die Tat umsetzen lassen, wenn eine deutsche Kommissionspräsidentin würde. Insofern ist völlig unverständlich, dass die SPD an der Stelle zweifelt und dass die Grünen versuchen, das zu blockieren. Handeln Sie deutschen Interessen zuwider, ganz einfach.
Wir werden morgen
also kommen
sehen.
Sie da zur Vernunft?
Wir werden
bei allem
sehen.
Respekt,
wir
aber Frau sehen, von der Leyen das, hat ja. sich wirklich durch ihre Ministerialführung eindeutig erwiesen, wie ihre Kompetenz ist. Und deshalb, glaube ich, ist sie keine geeignete
Kandidatin. Wir haben jetzt nur noch genau wenige Sekunden, bis die Sendung zu Ende geht. Wir haben diskutiert über die Frage Helden oder Schlepperhelfer, der Streit um die privaten Seenotretter. Und zwar diskutiert mit Franziska Brandner von Bündnis 90 Die Grünen, Gottfried Curio von der Alternative für Deutschland und mit Michael Kuffer von der CSU. Meine Herren, Frau Brandner, ich danke Ihnen für die lebhafte und trotzdem, denke ich, auch faire Diskussion hier im Deutschlandfunk. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Mitdiskutieren, fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Oliver Heckmann.